Guten Morgen, liebe Gemeinde, hier vor Ort an den Übertragungsgeräten. Bin Jesus Christus dankbar, dass ich meine Dienste wieder aufnehmen darf und auch heute mit euch das Studium des ersten Johannesbriefs fortsetzen darf und mit euch wieder diesem sechsten Test mich zuwenden darf, nämlich dem Test der Bruderliebe. Ihr dürft gerne den ersten Johannesbrief mit mir aufschlagen. Im dritten Kapitel. Heute möchte ich nochmal über den Vers 18 predigen. Ich würde aber gerne Verse 16 bis 18 in diesem Zusammenhang euch vorlesen. Dann wollen wir beten und dann setzen wir unser Studium fort. Vers 16. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt denn die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Lasst uns miteinander beten, wem es möglich ist, lade ich aufzustehen. Jesus Christus, was für eine tiefe Wahrheit, was es bedeutet zu lieben, wie du geliebt hast, was für eine tiefe Wahrheit über die Liebe, deine Liebe selbst uns hier offenbart wird in diesem Text. Herr, ich danke dir, dass du selbst uns diese Liebe erklärst, dass wir verstehen, was Liebe bedeutet, nicht nur deine Liebe zu uns, sondern auch wie wir einander lieben sollen, wie wir die Geschwister, die Brüder lieben sollen. Jesus Christus, ich bitte dich wirklich von ganzem Herzen, über all die Schwachheit hinweg, Unzulänglichkeit hinweg, um Vollmacht, Kraft, Freude, aber weit mehr um Erkenntnis, um Reden deines Geistes zu unseren Herzen, Herr, um das Verstehen dieser Liebe. Herr, gebrauche diese Predigt, damit du verherrlicht wirst und deine Kinder mündiger werden, auch in diesem Bereich, auch in diesem Gebot, was es bedeutet. Ich danke dir, dass ich das dir anbefehlen darf. Auf der Grundlage dessen, was wir gerade bezeugten, gefeiert haben im Abendmahl deines Bundes, deines Erlösungswerkes, kommen wir zu dir, bitten und erwarten alles von dir. Amen. Lieben Geschwister, ich habe so für mich persönlich das Gefühl, nach langer Zeit kein schlechtes Gewissen zu haben, so langsam in diesem Text vorwärts zu kommen und langsame Schritte zu machen, weil ich selbst für mich, aber auch für uns als Gemeinde, mir wünsche, mit diesem Thema sich intensiv zu beschäftigen und wirklich da größeres, besseres, tieferes Verständnis zu bekommen, was Liebe eigentlich bedeutet, was die biblische Definition der Liebe bedeutet und vor allem, was es bedeutet, dass wir einander lieben. Was bedeutet die Brüder, die Geschwisterliebe? Denn ich hoffe, dass ich euch da nicht zu viel hineinlege oder euch zu viel dahinter frage. Aber unser Verständnis von Liebe ist ganz stark von unseren eigenen Empfindungen, unseren Erfahrungen und von dem, was wir in dieser Welt erleben, sehen, hören, bestimmt ist, was die Definition von Liebe ist. Aber was ist Liebe wirklich? Von welcher Liebe ist die Rede? Und darum bin ich so froh, dass das Wort Gottes uns da hineinnimmt und uns diese Liebe erklärt. In den letzten Predigten zu diesen Versen und zu diesem sechsten Test, in dem diese Bruderliebe abgefragt wird oder ja anhand dieser Bruderliebe wir erkennen dürfen können, dass wir Kinder Gottes sind, haben wir zuerst gesehen, was die Bruderliebe eben nicht ist, am Beispiel von Kain und Abel. Und das Gegenteil ist Hass. Und da haben wir uns einige Zeit damit beschäftigt. Und dann haben wir gesehen, was die Liebe ist. Und diese Liebe wird uns vorgestellt in dem Beispiel, in dem Muster von Jesus Christus, in dem, was er getan hat, in dem Erlösungswerk. In Vers 16 heißt es, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Also das ist der Ort, das ist das Muster, das ist das Beispiel, woran man die Liebe erkennen kann. Da gilt es zu verstehen. Da bekommen wir ein Beispiel, an dem wir sehen können, was bedeutet diese Liebe? Was ist eigentlich diese Liebe? Und wir haben gesehen, und ich hoffe, wir haben es gesehen, und ich hoffe, ihr habt es noch nicht ganz vergessen, und darum denke ich, ist es gut, mehrmals darüber zu reden, damit es fest wird, dass die Liebe, so wie die Schrift es definiert, weniger mit einer Sympathie oder einem Gefühl zu tun hat, sondern es geht um eine opfernde Tat. eine aufopfernde Tat. Und das ist das Beispiel, das uns hier gegeben wird. Hierin haben wir die Liebe erkannt. Wie erkenne ich, was Liebe ist? Wie erkenne ich und verstehe ich die biblische Definition der Liebe? Und heißt, hier haben wir erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Er hat etwas getan. Liebe ist eine Tat. So wie die Bibel das definiert, Liebe ist eine Tat. Es gibt sogar ein weltliches Lied, das ist auf Englisch, deswegen sage ich es nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch. Liebe ist ein Verb. So, selbst die Welt beginnt das oder versucht das so zu erfassen. Es ist mehr wie ein Wort, es ist mehr wie ein Sagen, es hat was mit dem Tun zu tun. Es ist ein Verb. Und hier wird uns dieses Beispiel, dieses Tun am Beispiel unseres Herrn Jesus Christus vorgestellt. Johannes kommt zu dem Schluss, und das ist der eigentliche Test. Er sagt, wer von Gott geboren ist und Gott in ihm Wohnung genommen hat, die Liebe Gottes, diese Liebe in sein Herz ausgegossen ist, der wird das tun, was Gott getan hat. Er wird so lieben, wie Gott liebt, nämlich in einer Tat, in einer aufopfernden Tat. Das ist das, was Johannes deutlich macht. Er sagt, ein Kind Gottes wird in der gleichen Art und Weise die Kinder Gottes lieben, wie Gott die Kinder liebt. Und wie liebt Gott die Kinder? Und er sagt, es geht weniger um ein Gefühl, um eine Sympathie, um eine Gefühlsregung. Hier geht es darum, um etwas zu tun. Denn Gott hat seine Liebe darin erwiesen, dass er für uns etwas getan hat in Christus Jesus. Also, Johannes geht sogar einen Schritt weiter. Er sagt, nicht nur daran wird man erkennen, ob man aus Gott geboren ist in unserem Tun gegenüber den Geschwistern, sondern wir sind sogar schuldig. Er geht so weiter, sagt, wenn wir aus Gott geboren sind, wenn diese Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist, da sind wir sogar schuldig, in dieser Art und Weise die Brüder und die Kinder Gottes zu lieben. Und wenn wir das tun, wenn wir so lieben, wie Gott uns liebt, dann können wir auch sicher sein, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist der eigentliche Test. Es geht nämlich darum, und das werden wir dann in den nächsten Predigten noch genauer anschauen, aber lesen wir mit mir Vers 19 noch einmal. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Darum geht es. Unser Herz zur Ruhe bringen. Von was zur Ruhe bringen? Von dieser Ungewissheit. Bin ich ein Kind Gottes oder bin ich kein Kind Gottes? Habe ich Anteil am ewigen Leben oder nicht? Habe ich das ewige Leben oder nicht? Und Johannes sagt, daran und auf diese Art und Weise kriegen wir unser Herz zur Ruhe. Da kommt unser Herz zur Ruhe, wenn wir wirklich erkennen, dass wir aus Gott geboren sind. Und es gibt zwei Dinge, an denen man das im Wesentlichen erkennen kann. Unser Verständnis von Jesus Christus und unser Verständnis von Liebe. Liebe zu den Brüdern. Und darum halte ich das für so notwendig und für so wichtig, hier langsam zu machen. Nicht, dass ich das schon vorher schnell gemacht habe, aber hier habe ich sogar das Gefühl, muss man noch langsamer machen, aber allein um meinetwillen. Ich sitze da, erarbeite das und denke, dass mein Verständnis von Liebe sehr begrenzt war. Und ich es für mich selbst sage, ich muss und ich will langsam über diese Dinge nachdenken, tief über diese Dinge nachdenken, dass dieses Nachdenken mich verändert und mich zu dieser Liebe befähigt. Warum? Das möchte ich heute in dieser Predigt leisten und das euch da auf diesem Weg mit hineinnehmen. Es mag vielleicht befremdlich für euch klingen, klang es für mich auch am Anfang. Je länger ich darüber nachdachte, umso weniger befremdlich war das. Es mag vielleicht wirklich komisch klingen, aber wenn ihr die Schrift lest, wenn ihr die Schrift studiert, werdet ihr in der Schrift nirgendwo finden, dass wir aufgefordert sind, unsere Brüder zu mögen. Finden wir nicht. Ich lese die Schrift, ich lese die Evangelien von Jesus, ich lese die Briefe. Nirgendwo sagt uns die Schrift, ihr sollt eure Brüder, eure Geschwister mögen. Hier steht, ihr sollt sie lieben, aber nicht mögen. Nun, mögen ist nicht falsch. Ich möchte auch das sehr schnell sagen. Das ist nicht, wo man sagt, du darfst nicht mögen, du sollst nicht mögen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, dass wir unterscheiden und verstehen müssen, dass mögen nicht lieben ist. Und das ist, was ich meine, dass da eine große Schwierigkeit besteht und nicht wenige Kinder Gottes eine Unsicherheit bezüglich ihres Heils haben. Warum? Weil sie lesen, wir sollen die Geschwister lieben und dann gucken sie in ihr Herz hinein und sie sehen, dass da ist nicht mögen da. Den mag ich nicht, mit dem komme ich nicht klar, den finde ich blöd, das ist ja ganz schwierig mit dem, der regt mich auf, mit dem kann ich ja gar nicht und den meide ich am liebsten. So, und dann denkt man, aber wie kann ich ein Kind Gottes sein, wenn diese Gefühle gegenüber Kindern Gottes vorhanden sind? Und dann kommt man zu dem Rückschluss, dann bin ich ja kein Kind Gottes. Und der Punkt und die Schwierigkeit besteht darin, dass man Mögen und Liebe vermischt. dass unsere Liebe wir dadurch definieren über unser Verständnis des Mögens. Vielleicht sogar des Verliebtseins, was ja schon ähnlich klingt, Verliebtsein. Wir kennen hoffentlich, habt ihr das mal erlebt, dieses Gefühl des Verliebtseins, was das mit einem macht. Und dann nehmen wir das und denken, das ist Liebe, das ist mit diesem Gefühl, mit dieser Intention, mit diesem Anspruch, das, so muss ich Gott und muss auch die Geschwister lieben. Aber dann sagt man, aber dies empfinde ich nicht so. Also was stimmt mit mir nicht? Bin ich überhaupt ein Kind Gottes oder nicht? Und das ist genau nochmal, wir vermischen etwas, wir definieren die Liebe, die uns in der Schrift offenbart wird, füllen wir mit dem, was wir empfinden, was wir denken, was wir erleben oder was wir auch hören, was anscheinend eben Liebe und Verliebtsein ist. Und man hört dann auch Bibelarbeiten, Predigten, Jugendstunden, Teenies, dass wir Gott lieben sollen und welche Bilder werden gebraucht? All genau das, was man als Liebe halt kennt. So eine Liebe zu Gott und Hingabe zu Gott und Feuer und Flamme und Euphorie und all diese Dinge. Und das ist etwas, was erwartet, verlangt wird und dann entsteht eben ein Dilemma. Ich wiederhole es nochmal, die Bibel lehrt nicht, wir sollen mögen. Warum nicht? Mögen, was ist mögen? Was bedeutet ich mag? Ich mag etwas, ich mag jemanden. Warum? Könnt ihr übrigens immer erklären, warum ihr etwas mögt und nicht mögt? Es gibt Dinge, ich mag sie und dann denke ich darüber nach und denke, warum mag ich sie? Und ich komme zum Schluss, keine Ahnung. Wirklich, es gibt bestimmte Dinge, die mag ich und ich weiß, warum ich sie mag. Schmeckt mir, sieht gut aus, tut mir gut, was auch immer. Es gibt so verschiedene Gründe. Aber der Punkt ist, selbst wenn ich darüber nachdenke und sagen kann, warum ich bestimmte Dinge mag, gibt es andere, die genau das nicht mögen. Und das verstehe ich nicht. Ich mag eine Wassermelone mit einem Stück Brot essen. Es gibt so welche, die schütteln nur den Kopf und sagen, wie kannst du das nur mögen? Ich bin halt so groß geworden, das war meine Sättigungsbeilage. So. Bis heute schmeckt es mir. Eine Tomate mit Zucker. Mag ich, war meine Süßigkeit. Ihr wisst, woher ich komme, gell? Versteht ihr, andere schütteln nur den Kopf und sagen, das mag ich ja gar nicht. Und so gibt es Dinge, Gegenstände, es gibt Menschen und ich kann nicht erklären, warum ich sie mag. Ich begegne ihnen und ich sage, ich mag sie sehr. Ich kann es nicht mal richtig fassen. Manchmal reicht es ein Augenblick, eine Begegnung und mit anderen, ich sehe sie nur und ich merke, ich mag sie nicht. Aber ich sollte doch und dann beginnt ja der Kampf. Gell? Ich mag sie nicht. Ich kann das nicht immer erklären, warum ich Dinge mag und warum ich Dinge nicht mag. Ich kann es manchmal erklären, warum ich Dinge mag und warum ich Dinge nicht mag. Der Punkt ist aber, das ist nicht Liebe. Das so definiert die Schrift die Liebe eben nicht. Wisst ihr warum? Weil dieses Mögen, was man auch dann salopp auch mit Lieben übersetzen könnte, man sagt, oh, ich liebe es, das sage ich auch gerne so, oh, das liebe ich. Und damit meine ich, ich mag's. Oder ich denke, das ist halt Liebe nach meiner Definition, aber das ist nicht, was die Bibel über die Liebe sagt. Die Liebe sagt nicht, lieb, also mag die Brüder, die Geschwister, mag Gott in dieser Weise. Warum? Weil dieses Mögen, dieses Lieben auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise geschieht. Es gehört zu den natürlichen Menschen. Auf diese Art und Weise kann jeder lieben. Auf diese Art und Weise kann jeder mögen. Das liegt in der Natur des Menschen. Manche sagen sogar, diese Art des Mögens und des Liebes ist animalisch. Was man übersetzt mit tierisch. Was man damit meint, ist nicht, wir lieben wie die Tiere, sondern damit meint man, es ist ein Instinkt. Es ist in den Menschen hineingelegt. Gott hat den Menschen, den natürlichen Menschen, in der Veranlagung, in dem Fleisch und auch in dem gefallenen Fleisch so geschaffen, dass der Mensch, ob er es versteht oder nicht, eine Zuneigung zu bestimmten Dingen hat. Er mag bestimmte Dinge einfach. Und das, wie gesagt, das spielt keine Rolle, ob du wiedergeboren bist oder nicht wiedergeboren bist. Es gibt dann, die einen mögen die Menschen, die anderen mögen die Menschen. Die einen finden den Menschen toll, die anderen toll. Die einen finden, der sieht gut aus, dafür finden die anderen, der sieht gar nicht gut aus, der sieht gut aus. Das hat nichts mit der Liebe zu tun, die Gottesliebe. Das hat was mit dem Menschen zu tun. Das ist etwas Natürliches. Es ist etwas Physisches. Es ist etwas Fleischliches. Und es geht nicht tief. Ich würde wirklich echt wagen, obwohl es schön ist, es ist sehr oberflächlich. Diese Liebe, dieses Mögen ist oberflächlich und ist von verschiedenen Faktoren bestimmt. Und die sind nicht immer greifbar, die sind auch nicht immer kontrollierbar. Wenn wir das aber übertragen auf die Liebe zu den Geschwistern, dann haben wir ein Problem. Aber das ist nicht die Liebe. Nochmal, die Schrift sagt nicht, mag deinen Bruder, mag deine Schwester, mag den Papa, mag die Mama, mag die Gemeinde. Das sagt die Schrift nicht. Die sagt, wir sollen lieben. Diese Liebe ist oft sehr oberflächlich und auf äußere Dinge angewiesen. Und darum übrigens ist es auch die Definition der Welt von Liebe. Sieht etwas gut aus, mag ich's. Wenn ich's mag, sage ich, ich lieb's. Gefällt's mir, lieb ich's, mag ich's. Gefällt's mir nicht, mag ich, lieb ich's nicht. Bekomme ich was davon, mag ich's, liebe ich's. Bekomme ich nichts was davon, mag ich, liebe ich's nicht. Das ist die Art der Definition der menschlichen Liebe. Aber das ist nochmal, ich wiederhole es wahrscheinlich heute schon zum 10. Mal, damit vollkommen, es ist nicht die Definition. Was ist Liebe? Wie definiert aber die Schrift die Liebe? Was sagt die Bibel, was die Liebe, eigentliche Liebe ist? Es ist wirklich eine andere Definition und nicht von der Welt bestimmt, auch nicht von unserer Meinung. Und an diesem Punkt darf ich das kurz noch so nebenbei sagen. Allein das macht schon deutlich, dass wir, wenn wir die Schrift lesen, wenn wir die Bibel lesen, aufpassen müssen, dass wir nicht aus unserer Erfahrung und unserem Verständnis Dinge in die Schrift hineinlesen. Da steht liebt oder Liebe und dann haben wir dieses Wort und dann bevor wir machen uns da nicht die Mühe zu erarbeiten, was sagt die Schrift über Liebe, dann legen wir das alles hinein, was wir über Liebe denken, da hinein und dann denken wir, dass es das sagt und dann ja, wie kann es aber sein und dann machen wir Rückschlüsse und kommen einfach da nicht weiter. Grundsätzlich, und das habe ich glaube ich in der Bibelstunde schon gesagt und beim Seminar schon gesagt, wenn wir die Schrift lesen, wir müssen wahrnehmen, was da steht und dann fragen, wie ist das zu verstehen im Kontext der Schrift in erster Linie? Und dann erst können wir das auf uns anwenden. Und in dieser Weise wollen wir das auch mit der Liebe Gottes oder mit dieser Liebe, mit der göttlichen Liebe uns beschäftigen. Ich möchte nicht leugnen, dass es verschiedene Arten der Liebe ist. Und wir kennen das sogar vom Griechischen, dass das Griechische verschiedene Begriffe gebraucht, um die Liebe zu definieren. Wir kennen die Liebe, die rein auf der körperliche Ebene ist. Wir kennen die Liebe, die rein auf der emotionalen Ebene ist. Und wir kennen eben die Liebe, die die Bibel ganz oft, aber nicht immer, auch manchmal austauschbar mit der Agape-Liebe beschreibt, habt ihr wahrscheinlich schon mal alle gehört. Und dann sagt man, das ist die göttliche. Ich will da nicht so zu hart schneiden, wisst ihr warum? Weil in der Schrift die Liebe Gottes zu uns auch manchmal mit der Phileo-Liebe beschrieben wird. Und Agape, also da wechselt die Schrift manchmal. Und zu sagen, nur das ist göttliche Liebe, da werden wir ein bisschen zu eng. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Und da müssen wir uns auch nicht zu sehr uns daran hängen, sondern wir haben ein Beispiel. Wir kriegen eine gute Definition der Liebe von der Schrift, dass wir sie besser verstehen. Ich möchte euch da ein bisschen mit hineinführen, was diese Liebe ist. Wir haben gesehen, also, und ich hoffe, ihr habt es mit mir gesehen, dass es weniger um eine Gefühlsebene geht, es geht um eine Tat. Aber bevor wir dahin kommen, die Liebe, die von der Schrift definiert ist, die ist auf das Herz gerichtet. Ist für uns wichtig zum Verständnis, denn Johannes schreibt, schaut mal Vers 17, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt denn die Liebe Gottes in ihm? So, diese Liebe, von der die Rede ist, die Liebe Gottes, die ist auf das Herz gerichtet. Jetzt wiederum. Wir dürfen nicht den Fehler begehen und als Herz das definieren, was wir als Herz kennen. Dieses Herz, ich liebe dich und dieses Gefühl. Und das ist aber nicht, was die Bibel damit meint. Wenn die Bibel vom Herzen redet, dann redet sie von was? Vom Verstand. Es ist sehr intellektuell. Diese Liebe ist sehr rational. Diese Liebe hat was mit dem Denken zu tun. Diese Liebe hat was mit Erkenntnis, mit Verständnis zu tun. Denn das Herz in der Schrift ist nicht ein Gefühlsorgan. Das Herz ist nicht einfach Emotionen. Das Herz ist, in dem Herzen werden Entscheidungen getroffen. In dem Herzen werden Dinge bedacht. In dem Herzen werden Dinge entschieden. Man erkennt in dem Herzen. Darum sagt die Bibel immer wieder, das Trachten des Herzens ist von Jugend auf böse. Warum? Menschen tun das, was sie tun, und das ist böse, was sie tun. Warum? Sie denken böse. Das, was du denkst, das tust du. Das heißt, die Liebe, die von der Schrift definiert ist, die trifft unser Herz. Es geht bei der Liebe ums Herz, aber nicht um ein Gefühl, sondern um dein Denken. Und das war für mich ein, ich würde sagen, fast revolutionär, fast ein Paradigmenwechsel. Die Liebe, die biblische Liebe, ich rede nicht von der menschlichen Liebe, das heißt nicht, dass sie falsch ist, das heißt nicht, dass wir nicht keine Gefühle haben sollen, das ist nicht, was ich euch deutlich machen möchte. Das gehört alles dazu, zu Mann und Frau, das gehört alles dazu, aber davon reden wir hier nicht. Wir reden hier von einer göttlichen Liebe und sie ist sehr rational. Die Liebe richtet sich aufs Herz, die Liebe trifft das Herz, die Liebe geschieht im Herzen. Aber in welcher Weise? Sie ist auf der Ebene des Verstandes zuerst mal. Darum definiert die Bibel, dass die Liebe in erster Linie eine Entscheidung ist. Eine Entscheidung. Entscheidung, was bedeutet? Ich denke darüber nach und ich entscheide, will ich das tun oder will ich das nicht tun? Ist das gut oder ist das nicht gut? Das ist etwas, was sehr Rationales ist. Und das ist erstmal, was die Bibel als Liebe definiert. Sie durchdenkt. Sie ist in der Lage zu prüfen. Das Herz ist in der Lage, oder wenn das Herz denkt, wenn das Herz prüft, unterscheidet, dann beginnt es zu lieben. Lies mit mir nochmal Vers 17, vielleicht macht das jetzt ein bisschen mehr Sinn. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz. Was meint Johannes damit? Er sagt nicht, oh, und dann hat er keine Gefühle für ihn. Er sieht seinen Bruder leiden und es lässt ihn kalt. So übersetzen viele und verstehen oft diesen Text. Dann ist es eine reine Gefühlsebene. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist auch nicht, was Johannes sagt. Du siehst deinen Bruder leiden. Ich habe es euch beim letzten Predigt gesagt, es ist nicht so, dass der Bruder kommt und sagt, du hilf mir. Du siehst ihn leiden und du machst dir keine Gedanken darüber. Es macht nichts mit dir. Das heißt, du beschäftigst dich nicht damit. Du fragst dich nicht, wie könnte ich ihm helfen. Das ist lieblos. Liebe beginnt da, dass du die Not siehst, die Not verstehst. Verstehst, warum es gut wäre, ihm zu helfen. Das erste ist, er ist ein Kind Gottes. Er gehört zu dem Leib Christi. In ihm wohnt Christus. Er ist ein Teil von Christus. Er ist wiedergeboren. Er ist gerechtfertigt. Er ist geheiligt in Christus. Wie kann ich einen, der in Christus ist und für den Christus gestorben ist, wie kann ich ihm nicht helfen? Das kann ich nicht machen. Liebe beginnt das alles durchzudenken. Liebe beginnt das zu prüfen. Liebe sagt nicht, mag ich ihn oder mag ich ihn nicht? Nee, ich mag ihn, dann helfe ich ihm nicht. Wisst ihr, was Liebe ist? Liebe sucht einen Weg, dem zu helfen, den man nicht mag. Das ist für mich eine biblische Definition von Liebe. Liebe ist, die göttliche Liebe ist, einen Weg zu suchen und zu finden. Und zu finden. Jemandem etwas Gutes zu tun, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht mag. Obwohl ich für ihn keine Sympathie empfinde, keine Zuneigung empfinde, obwohl ich ihn nicht schön finde, obwohl er von seinem Charakter mich echt herausfordert und obwohl ich gar nicht so gern mit ihm Gemeinschaft habe. Aber er ist ein Kind Gottes, das weiß ich, das habe ich erkannt. Und ich weiß, er gehört Christus. Und ich mache mir jetzt Gedanken, wie kann ich das beiseite schaffen, das mich hindert, ihm zu helfen? Wie kann ich ihm helfen, ihm begegnen, ihm Gutes tun, ohne dass mich das Mögen daran hindert? Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, was Liebe ist. Liebe sucht einen Weg, dem Gutes zu tun, den ich eigentlich nicht in der Lage bin zu mögen. Das ist die biblische Definition der göttlichen Liebe. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich das sage und was es bedeutet, dass Gott uns geliebt hat. Unser Problem ist oft so ebenfalls mit der Heilsgewissheit. Wir können uns nicht vorstellen, dass Gott uns liebt, gell? Warum nicht? Ja, wir gucken uns an und denken, wie kann Gott mich lieben? Warum? Weil wir eben auf dieser Ebene des Mögens sind und sagen, Wenn ich mich selber nicht mal mag, wie soll Gott mich mögen? Wir kennen unsere Schuld, wir kennen unsere Sünde, wir kennen unsere Verdorbenheit, unsere Gedanken, unsere Motive. Wir wissen aber, dass Gott ja alles kennt. Und dann sagen wir, wie kann Gott mich mögen? Wir fallen in Sünde und dann sagen wir, wie kann Gott mich mögen? Weil wir so die Liebe definieren und dann sagen wir, Gott liebt mich nicht, denn ich liebe mich ja selber nicht, weil in mir ist ja nichts Gutes. Hoffentlich sind wir an dem Punkt überhaupt mal angelangt. Und nicht sind so selbstverliebt, dass er sagt, alle müssen mich mögen. Und Gott, natürlich musst du mich mögen. Nein, so sind Kinder Gottes nicht. Denn das Erste, was wir von Kindern Gottes gelernt haben, sie kommen ins Licht und was erkennen sie? Die sind Sünder. Und dann sagen sie, hey, ich kann doch nicht in der Gegenwart Gottes sein. Gott ist heilig. Und dann erkennen sie die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist nicht darin, dann erkennen sie, Gott hat so viele Gefühle für sie. So viel Empathie. Gott sieht sie an und sagt, Willi, aber das mag ich in dir. Ich kann es nicht erklären, warum, aber ich mag dich. Willi, ich kann nicht erklären, warum, aber in dir ist etwas, was mich an dich, was mich zu dir hinzieht. Das ist nicht der Ebene der Liebe Gottes zu uns. Gott hat eine Entscheidung getroffen. Wisst ihr welche? Er hat einen Weg gefunden, dir etwas Gutes zu tun, obwohl er eigentlich dich gar nicht mag. Denn ich sage das bewusst so, obwohl er dich eigentlich gar nicht mag. Denn in dir ist nichts, was er mögen kann. Mag Gott Sünde? Mag er Ungerechtigkeit? Rebellion? Hochmut? Wir lesen von der Schrift, dass Gott all das hasst, oder? Wie kann aber Gott dich und mich lieben? Er liebt dich nicht auf der emotionalen Ebene, auf der animalischen Ebene, aus einem Instinkt heraus. Übrigens, diese Ebene der Liebe ist genauso tierisch. Es gibt Tiere, die mögen mich und es gibt Tiere, die mögen mich nicht. Und ich frage mich, warum, Katze, liebst du mich nicht? Und es gibt sogar selten eine Katze, die mag mich auch. Es gibt Hunde, die lieben sehr, ich weiß. Aber dann staune ich, es gibt auch ein, zwei Hunde, die lieben mich nicht. Dann denke ich, warum? Warum kommt der eine zu mir und der andere nicht? Warum mag der eine Hund das und der andere Hund mag das nicht? Das eine Hund das andere Hund nicht. Das ist animalisch. Auch Tiere sind in der Lage, etwas zu mögen und nicht zu mögen. Und sogar gleiche Art, dass der eine Hund aus dem gleichen Wurf mag es und der gleiche Hund aus dem Wurf mag es nicht. Essen und solche Sachen. Dann warum? Es ist etwas Natürliches. Gott liebt nicht Menschen auf so eine natürliche Art und Weise. Gott liebt Menschen auf eine göttliche Art und Weise. Und diese Liebe ist eine Entscheidung. Und diese Liebe führt von dieser Entscheidung zu einer Tat. Gott schafft einen Weg. Wenn ich das sage, finde, dann ist es weniger so, dass Gott gedacht hat, na Mensch, wie könnte ich nur? Gott ist allwissend. Aber ich sage es trotzdem so. Gott suchte und fand einen Weg, dich zu lieben, obwohl in dir nichts gibt, das mögenswert wäre. Das ist Liebe. Das ist biblische Definition von Liebe. Mit Verstand darüber nachzudenken, welchen Weg könnte ich wählen, welchen Weg kann ich suchen, meinem Bruder, meiner Schwester etwas Gutes zu tun, denn ich sehe sie leiden, wie kann ich ihr helfen, obwohl ich sie nicht mag? So kann die Welt nicht lieben. Das können nur Kinder Gottes, bei denen diese Art der Liebe in ihr Herz ausgegossen ist. Wenn du sagst, ich kann mich nicht erinnern, als die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist. Ja? Vielleicht deswegen kannst du dich nicht erinnern, weil du gedacht hast, dass dann nur Emotionen dann da sein werden. Aber wenn diese Liebe etwas mit Erkenntnis, mit Verständnis, mit Entscheidung ist, dann kann ich sagen, wenn jemand von Neuem geboren wird, bekommt er ein neues Denken, die Bibel sagt, einen neuen Sinn. Ich werde meinen Geist in ihr Sinn ausgießen. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Und was heißt es? Und das Herz wird so lieben und so viel Empathie und Sympathie haben. Sie werden erkennen. Und aus dieser Erkenntnis werden sie tun und handeln. Und dann sagt die Bibel, das ist Liebe. Wenn du erkennst und handelst, obwohl du sogar nicht spürst und fühlst. Das ist Liebe. Und ich sage euch ehrlich, das ist eine größere Liebe. Denn wenn du handelst nach Empfindnis, nach Sympathie, nach Zuneigung, ganz ehrlich, was tust du Großes dabei? Ist das schwierig? Ich will nicht immer meine Familie da als Beispiel heranziehen, aber vor allem, wenn sie dann da ist. Aber ich liebe doch meine Frau, ich habe mich in sie verliebt. Ist es schwer, ihr was Gutes zu tun? Auf animalische Art und Weise. Ich liebe meine Kinder, die sind mein, Fleisch und Blut. Ist das schwer? Dann sagt Jesus, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was tut ihr Großes? Matthäus Kapitel 5. Ihr denkt, oh, Liebe. Was ist das? Das ist zwar Liebe, aber das ist nicht das, was ich von euch möchte. Das ist nicht die göttliche Liebe. Liebe ist dann, wenn ich die liebe, die mich nicht lieben, mit denen ich nicht klarkomme, die zu lieben. Aber wiederum, es geht nicht um ein Gefühl, etwas zu tun, eine Meile zu gehen, die Ohrfeige anzunehmen und nicht zurückzuschlagen und. Eine Tat. Das ist Liebe. In dieser Art und Weise definiert die Bibel Liebe. Warum? Weil diese Liebe kein Instinkt ist, das ist keine natürliche Veranlagung, das ist keine natürliche Reaktion aus einem Gefühl heraus, das hat wirklich was mit dem Herzen zu tun. Das heißt, wenn ich meinen Bruder in Not sehe und in meinem Herzen mir keine Gedanken mache, ihm zu helfen, dann kann ich sagen, ich liebe dich, du bist mein Bruder. Und Johannes sagt, lieb nicht mit der Zunge noch mit dem Wort, macht's. Denk darüber nach, wie kannst du ihm helfen? Er muss dich nicht einmal fragen. Du siehst es und du sagst, wie kann ich ihm helfen? Welchen Weg kann ich finden, ihm zu helfen? Das hat Gott für dich und für mich getan. Das ist die Liebe, die er dir und mir erwiesen hat. In dir nichts gefunden, nur Sünde. Und er hat sich auf den Weg gemacht, einen Weg zu schaffen, dir Gutes zu tun, dich zu segnen mit jedem geistlichen Segen. Im Himmel, in Christus. Das ist der Weg. Das ist die Liebe, von der die Bibel spricht. Schaut mal im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, liest mal mit mir Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Woher bekommen wir die Definition der Liebe Gottes zu uns? Oder der Definition überhaupt? Gott ist Liebe. Gott ist es. Gott ist keine reine Emotionsgeschichte. Wenn wir die Liebe Gottes verstehen, müssen wir von Gott lernen. Victor hat als Einleitung es gelesen, ich mache es noch einmal. Erst Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16. Der berühmte, der berühmteste, der bekannteste christliche Vers, wenn er zitiert, gelesen, geschrieben wird, heißt meistens so, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gell? Der Vers beginnt aber nicht so. Wie beginnt er? Denn so sehr hat Gott. Das heißt, es ist ein Nebensatz. Es erklärt etwas. Wir müssen da auch sehr aufpassen, sonst reduziert man etwas und dann heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Auch da in der Schlachter heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. In der Elbefelder, in dem Urtext heißt eigentlich, denn so hat Gott die Welt geliebt. Das sehr fehlt. Ich habe damit kein Problem, das sehr hinzuzufügen, denn ich weiß, wie sehr das ist. Die Schwierigkeit ist aber darin, dass wir oft, wenn wir über die Liebe Gottes nachdenken, sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und unsere Betonung liegt auf dem so sehr. Und wir verstehen gar nicht, wie sehr. Wir wissen nur, Gott hat uns so sehr geliebt. Aber was ist diese Liebe? Ja, keine Ahnung, ist halt sehr. Aber so ist es nicht. Das ist nicht, was die Schrift uns erklärt. Hier geht es nicht um eine sehr große Emotion zu dir. Es geht darum, wie Gott dir und mir seine Liebe bewiesen hat. Wie Gott dir und mir seine Liebe gezeigt hat. Woran kann ich sehen, dass Gott mich wirklich liebt? Denn der Kontext ist, Victor hat es schon gesagt, Nikodemus fragt nach der Wiedergeburt. Jesus erklärt ihm die Wiedergeburt und sagt, das muss Gott tun. Merkt ihr, tun. Und wie tut das? Durch den Geist. Kannst du nicht tun. Macht Gott etwas. Und die Frage, die steht, ja, wie kann das passieren? Wie geschieht das? Wie macht das Gott? Und Nikodemus versteht das nicht. Und dann erklärt Jesus, wie Gott es tut und dir eine Wiedergeburt schenkt. Und in diesem Zusammenhang sagt er, wie? Und dann sagt er, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. So wird es Gott tun, durch die Erhöhung des Sohnes. Wir verstehen, was die Erhöhung ist. Sein Leben und sein Sterben am Kreuz, oder? Das war eine Liebestat. Und das zu erklären, dadurch bekommst du Wiedergeburt, durch die Erlösung Jesu Christi. Und dann erklärt Jesus, Vers 16, denn, das ist der Zusammenhang, was denn? Das hat er, Jesus Christus, wurde erhöht aus Liebe. Das heißt, Gott hat einen Weg gefunden, dir neues Leben zu geben. Gott hat einen Weg gefunden, dir eine Wiedergeburt zu schenken. Wie? Durch die Erhöhung Jesu am Kreuz, das heißt durch sein Sterben. Und dann sagt er, denn so auf diese Weise, auf welche Weise? Erhöhung Jesu wie die Schlange bei Mose. Auf diese Weise, können wir lesen, hat Gott die Welt geliebt. Versteht ihr jetzt? Habt ihr vorher wahrscheinlich auch schon verstanden? Auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn was? Gab. Es ist eine Tat. Gott erweist seine Liebe zu dir und zu mir. Wie? Woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Er hat etwas getan. Er hat dir eine Wiedergeburt geschenkt. Wie ist das möglich gewesen? Er hat dich ja nicht gemocht. Ehrlich, er hat dich nicht gemocht. Du warst ein Sünder. Wie konnte dir Gott einen Geist geben? Er hat einen Weg gefunden. Und zwar, indem er Christus erhöht und all deine Sünden auf ihn gelegt hat und damit einen Weg geschaffen hat, dich zu segnen, dir etwas Gutes zu tun. Er hat einen Weg gefunden, das, was in dir schlecht ist, wegzuschaffen. Wie sollen wir die Kinder Gottes lieben? Wie sollen wir die Geschwister lieben? Wir müssen einen Weg finden, die Dinge wegzuschaffen, damit wir ihnen etwas Gutes tun. Und dazu brauchen wir Grips. Jetzt, der natürliche Mensch kann sowas nicht denken. Dazu fehlt ihm der Grips. Es ist ein Umdenken, eine Sinnesänderung, die Gott in uns durch seinen Geist schafft. Wie sollen wir lieben? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht. Ich wollte es nochmal zu Ende lesen. Sondern ewiges Leben habe. Das ist das Geschenk. Das ist der Liebesbeweis. Geht mit mir in 1. Johannes wieder zurück, in diesen Abschnitt. Gott hat vor Grundlegung der Welt in seiner Liebe, und das bedeutet, Klammer auf, darüber nachgedacht, eine Entscheidung getroffen, einen Plan gefasst, wie er dich und mich, einen sündigen Menschen, der nicht liebenswert ist, nicht begehrenswert ist, trotzdem anzunehmen und mit ihm Gemeinschaft haben zu können. Und in diesem Plan, und dieser Plan hieß, ich muss etwas tun. Und er traf eine Entscheidung. Ich sende meinen Sohn in diese Welt. Und er wird stellvertretend für diese nicht begehrenswerten Menschen sterben. Ihre Sünden auf sich nehmen, Jesaja 53. Die Strafe lag auf ihm, um unserer Sünden willen. Nur nebenbei, das ist, was Gott gefallen hat. Gott hat kein Wohlgefallen gehabt, als er den Sohn leiden sah. Gott sagte nicht, juhu, lassen wir den Sohn leiden. Sein Gefallen war darin, einen Weg geschaffen zu haben, selbst wenn es in ihm die Trauer und all das kostet, seinen geliebten Sohn zu opfern. Der Gefallen war darin, einen Weg gefunden zu haben. Einen Weg. Und wenn ich sage, einen Weg gefunden haben, dann ist es nicht einfach ein Weg, sondern es ist eine Person. Was sagt Jesus? Ich bin der Weg. Und was sagt er noch? Und die Wahrheit. und somit das Leben. Wie sollen wir einander lieben? In der Tat und in der Wahrheit. In welcher Wahrheit? In dieser Wahrheit. Du kannst deinen Bruder und deine Schwester, die du nicht magst, das heißt, zu der du keine natürliche Zuneigung empfindest. Es gibt Brüder und Schwestern, da haben wir eine natürliche Zuneigung. Aber nicht alle sind so. Aber du kannst sogar zu denen, die eine Zuneigung hast und zu denen du keine Zuneigung hast, du kannst sie wirklich lieben mit einer göttlichen Liebe. Wisst ihr warum? In und auf diesem einen einzigen Weg, in dieser einen einzigen Wahrheit, in welcher? In Christus Jesus. Wie kann ich jemandem begegnen, den ich nicht mag, der vielleicht gegen mir gegenüber etwas Schlechtes tut, als ein Bruder und eine Schwester im Herrn? Wie geht das? Nur in Christus. Nur auf diesem Weg. Das heißt, ich mache mir Gedanken. Das ist keine Gefühlsgeschichte. Ich setze mich hin und sage, mit dem Edwin komme ich nicht klar. Nervt mich die ganze Zeit. Schon seit Jahren. Jetzt ist es raus. Jetzt war ich es. So. Ja, aber ich kann doch nicht immer dem aus dem Weg gehen. Funktioniert nicht. Er singt, kommt in Gottesdienste, freut sich sogar darauf, sagt immer wieder, wie kann ich mit ihm Gemeinschaft haben? Wie geht es? Ich muss mich hinsetzen und mir Gedanken machen, wie kriege ich das hin? Und ich treffe, dann kommt mir eine Erkenntnis. Aber der ist doch auch in Christus. Und all das, was er mir gegenüber tut, so schlecht es auch ist, ist doch schon in Christus vergeben, oder? Ist doch schon am Kreuz. Schuldbrief ans Kreuz genagelt, aus der Mitte geschafft. Also ist nichts da. Vor Christus ist nicht da. Warum soll es von mir was dann da sein? Ich kann ihm dann begegnen in Christus und nicht die Schuld sehen, denn die ist dann vergeben. Nicht die Vergehungen sehen, denn die sind fortgeschafft. Ich sehe ihn als denjenigen, der in Christus gerettet, vergeben, geheiligt und gereinigt ist. Und das ist eine Entscheidung. Ich will Edwin so sehen und nicht anders. Das mache ich rational. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Wenn ich in Gottesdienst komme, in die Bibelstunde, wo auch immer, wo ich ihn sehe, auf einem Geburtstag, dann treffe ich eine Entscheidung. Ich werde so mit ihm reden. Ich werde so mit ihm handeln. Wenn er Hilfe braucht, werde ich aus diesem Grund ihm helfen. Und wenn ich sehe, er braucht Hilfe, werde ich aus diesem Grund auch etwas unternehmen. Wie? Auf einem Weg in Christus, in dieser Wahrheit, dass Christus für uns ein für alle Mal gestorben und auferstanden ist, für jeden Einzelnen von uns. Ich werde ihm nicht die Schuld zurechnen, die Jesus ihm vergeben hat. Ich werde ihm nicht das vorwerfen, was Christus schon fortgeschafft hat. Das ist ungerecht. Denn Christus hat es schon längst gerecht. Und zwar am Kreuz von Golgatha. Liebe Geschwister, das ist Liebe. Das muss nicht emotional geschehen. Wobei ich glaube, dass wenn wir diese Entscheidung treffen und das tun, sogar ab und zu mal ein Gefühl mal auftaucht. Und dass es sich gut anfühlen wird. Kann passieren. Aber wisst ihr was? Muss nicht. Und dann denkst du nicht, oh, ich liebe nicht. Nein, wenn du es tust, dann ist das Liebe. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Und das betrifft nicht unsere Gemeinschaft. Ich wünsche es mir für alle Ehen, für alle Freundschaften, für alle Beziehungen. Wenn ihr denkt, ihr liebt euch einander nur, wenn ihr aus Gefühlen etwas tut, wenn keine Gefühle da ist, keine Liebe, dann habt ihr Liebe nicht verstanden. Liebe bedeutet, selbst wenn man eben nicht fühlt, wenn Verletzung, Schuld da ist, trotzdem für den Partner Gutes zu tun. Einen Weg finden, trotzdem Gutes zu tun. Das ist göttliche Liebe. Und das widerspiegelt das Evangelium. Nicht eine mögens emotionale, aus Instinkt heraus empfundene Zuneigung. Wie viele Ehen gehen zugrunde, weil man sagt, wir lieben uns nicht mal, wir haben keine Gefühle, keine Emotionen mehr. Das meine ich mit so einem falschen Verständnis von Liebe. Ich gucke meinen Ring an und darum ist er rund, weil er nicht endet. Deswegen mag ich dieses Zeichen. Eine nie endende Beziehung. Darum habe ich ihn gewählt. Und er ist Gold, weil er für mich kostbar ist und rein. Und das erinnert mich. Und wenn es gefühlsmäßig gerade mal nicht so gut läuft, meine Hormone spinnen, dann sage ich, Ich erinnere mich und mache mir Gedanken darüber, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Ich mache mir Gedanken darüber, was es bedeutet. Ich überlege mir, wenn ich dann meiner Frau begegne, was sage ich und was mache ich? Und was sage ich und mache ich nicht? Das ist sehr rational. Sehr rational. Und es kann sein, dass da die Gefühle in dem Moment keine Rolle spielen. Ist auch okay. Aber ich erlebe es aus meinem Zeugnis, wenn ich das tue. Wisst ihr, der Herr ist so gnädig. Dann belohnt er einen und schenkt sogar Gefühle. Und das fühlt sich sogar gut an. Aber das ist nicht die Voraussetzung. Geschwister zu lieben, einander zu lieben, bedeutet im Herzen, das Herz nicht verschließen. Wenn du deinen Bruder, dein Bruder irdischen Besitz mangelt und du siehst es und verschließt dein Herz, du machst dir darüber nicht einmal Gedanken. Aber du redest, ich liebe, ich bin ein Kind Gottes, Liebe Gottes ist mein Herz ausgegossen. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Das schafft ein neues Herz, eine Sinnesänderung, ein Umdenken in diese Dinge. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich es für so wichtig halte, über diese Dinge mehrmals zu reden. Aus verschiedenen Perspektiven. Das wird unser Miteinander völlig verändern. Falsche Erwartungen minimieren. Schlechtes Gewissen ausradieren. Aber ein Zueinander auf einer weit tieferen und weit höheren Ebene schaffen. Weit mehr als wie Tiere sich mögen und nicht mögen. Auf eine göttliche Art und Weise wird es eine Gemeinschaft schaffen, ein Zueinander schaffen, ein Miteinander schaffen des Leibes Christi. Geht mich mir ganz kurz in den ersten Petrusbrief. Ich mag diese Stelle sehr. Jetzt geht sie mir noch mehr auf, noch mehr. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8, wenn ihr das mal mit mir aufschlagt. Als ich das durchdachte und darüber nachdachte, dann kam mir immer wieder diese Stelle. Zu einem Johannes 3, 16 kam mir und ich dachte, das ist für mich Liebe. So hat Gott die Welt geliebt, er hat etwas getan, nämlich in seinem Sohn. Das war für mich wieder neu, obwohl ich das schon so gut kenne. Und diese Stelle in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8 leuchtete in meinem Geist immer und immer wieder. Und wenn ich es wieder vergaß, der Geist erinnerte mich immer wieder. Und darum möchte ich sie euch nochmal vorlesen. Vers 8 heißt es, vor allen Dingen aber, was ist das Wichtigste? Vor all den wichtigen und großartigen Dingen, die wir für unser Christenleben brauchen. Vor allen Dingen, das heißt, das ist jetzt Priorität Nummer 1. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Jetzt verstehen wir nicht ein anhaltendes Gefühl. Wie wird diese Liebe definiert? Schaut mal, wie Petrus es macht. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Was ist diese anhaltende Liebe? Permanent was tun? Die Sünde des anderen zudecken. Das ist eine Tat. Wir brauchen untereinander eine anhaltende Liebe, die nicht permanent die Sünde sieht, nicht permanent das Vergehen sieht, das Unrecht sieht, die Ungerechtigkeit sieht. Wir brauchen eine Liebe, die in der Lage ist, das zuzudecken. Wie geht das aber? Es beginnt im Herzen, dass ich weiß, ich kenne die Wahrheit. Ich entscheide mich, nicht immer an die Sünde zu denken, nicht immer an die Sünde hochzuholen. Und dann, wenn es gut geht, ist okay, aber das hast du doch. Aber damals war es doch. Aber. Oder? Wenn es gut geht, vergessen die Sünde. Sobald ein bisschen schlecht, dann sind sie alle wieder da. Eine anhaltende Liebe bedeutet, durchgehend eine Entscheidung treffen. Ich will der Sünde nicht gedenken. Jetzt, wie kann ich es nicht tun? Nur eine Möglichkeit, es gibt nur einen Weg und eine Wahrheit. In Christus Jesus ist die einzige Möglichkeit, meinem Bruder, meine Schwester, die Sünde zuzudecken. Ich decke sie permanent mit dem Blut Jesu Christi zu. Ich gestehe ihnen genauso diese Zudeckung, die Vergebung, wie ich sie erfahren habe, oder? Das muss man permanent tun. Das ist eine anhaltende Liebe. Ich wiederhole mich, nicht emotional, rational. Aktiv denkend, Entscheidungen treffend. Wenn du in Gottesdienst kommst, denk darüber nach, wenn du triffst. Und entscheide dich, wie du dich verhalten wirst. Und dann komm und verhalt dich so. Tu es. Tu es. Wenn du das tust, wisst ihr, was die Schrift sagt? Du liebst. Du liebst. Du machst es. Denn darum geht's. Es geht um das Tun. Es gibt nur einen Weg, dass wir als Geschwister miteinander leben können. Wenn unsere natürliche Veranlagung die Grundlage wäre, wenn die menschliche Liebe die dafür die Grundlagen wäre, dann zerbricht jede Gemeinschaft. Und darum zerbricht auch oft jede Gemeinschaft, auch in der Gemeinde, wenn sie auf diese Art und Weise gebaut wird. Wenn man denkt, das ist Liebe, dann zerbricht das. Und dann gibt es all das, Spaltungen, Streit und Entfremdungen. Versteht ihr, warum ich sage, wir müssen über diese Liebe neu nachdenken? Weil ich bin mir sicher, wenn wir das erkennen, wenn der Herr Gnade schenkt und wir ein richtiges Verständnis der Liebe bekommen, wird das wirklich Auswirkungen haben für die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und das nicht nur bei uns. Dinge werden nicht mehr hochgebracht. Aus der Vergangenheit wird das nicht mehr vorgehalten. Man wird Gemeinschaft wieder mit denen suchen, mit denen man sagt, ich will es nicht. Ich mag sie nicht. Es würde wirklich Veränderung schaffen. Bin davon tief überzeugt. Habe es nicht nur einmal schon selbst erlebt. Und ich wiederhole, die Welt kann so nicht lieben. So kann sie nicht lieben. Sie ist nicht in der Lage dazu. Wisst ihr warum? Weil sie nicht in dem Weg ist. Und weil sie die Wahrheit nicht kennt. Sie wird immer nach Gerechtigkeit schreien. Und sie wird immer das suchen, was sie mag. Sie wird das suchen, von was sie etwas bekommt. Viele Menschen lieben die Idee des Liebens. Sie verlieben sich in die Idee des Liebens. Sie lesen Bücher. Und sie mögen das, wenn man sagt, wenn es heißt, wir sollen uns lieben. Sie mögen die Tatsache oder die Idee des Liebens und die verlieben sich daran. Und die sagen, wir sollen uns lieben, wir sollen uns lieben. Aber selbst das ist so selbstbezogen und so egoistisch, hat nichts mit der Liebe zu tun von denen. Wie viele Bücher gibt es davon über sogenannte Liebe, Sprachen der Liebe? Man liebt die Idee des Liebens. Man liebt, dass man geliebt wird. Die Liebe schaut nicht auf sich. Die Liebe schaut auf den, den man eigentlich nicht mag und sucht einen Weg, ihm Gutes zu tun. Das ist Liebe. Das ist, was wir als Definition der Liebe haben. Diese Liebe eben aber reicht nicht, das zu sagen. Wir sollen uns lieben. Ich will lieben. Ich liebe. Das reicht nicht. Ich liebe dich. Nochmal, schön, wenn es jemand sagt, ehrlich, ich ist schon gut, oder? Allein das Sagen tut schon gut. Übrigens, das Sagen ist auch schon in gewisser Weise eine Tat. Aber dieses Sagen muss und wird sich dann erst als echt erweisen, wenn es getan wird. Und das ist, was immer und immer die Schrift sagt. Woran erkennt man, dass man ein Kind Gottes ist? Wenn man die Liebe tut. Nicht nur, wenn man sagt, ich liebe, wenn man es tut. Denn nicht durch das Tun wird man zu einem Kind Gottes. Ein Kind Gottes, der diese Erkenntnis, das heißt diese Liebe in sein Herz bekommen hat, der wird es tun. Tue ich das? Das heißt, suche ich die Gemeinschaft mit denen, die ich eigentlich nicht mag? Oh, dann bin ich ja ein Kind Gottes. Komme ich in den Gottesdienst und setze mich hin, obwohl da welche drin sind, die mich nerven? Oh, dann bin ich ein Kind Gottes. Tue ich das? Darum geht's. Tue ich es oder tue ich es nicht? Was sagt Jesus immer wieder? Woran erkennt man seine Kinder? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, tun. Das Tun ist eben das Erkennungszeichen und der Echtheitsbeweis. Darf ich euch kurz was zeigen, in ein, zwei Minuten noch? Matthäus Evangelium Kapitel 7, geht mal mit mir da kurz nochmal hin. In diesem Zusammenhang, in dem Jesus auch sagte, was die Liebe ist, nicht einfach den zu lieben, der einen auch mag, sondern in Kapitel 7 sagt er in Folgendes, ist das 7, Entschuldigung, ich weiß nicht, Johannes Evangelium, jetzt bin ich auch Kapitel 7. Schaut mal, Vers 12, beginnen wir mal ganz kurz da hineinzuschauen. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr auch ihnen, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Und wie beginnt das Gesetz? Du sollst Gott lieben und den Nächsten mit dich selbst. Liebe ist eine Tat. Liebe ist Tun. Wenn du das tust, nämlich Gottes Namen nicht verunehrst, nicht stiehlst, nicht lügst, keine Götzen anbetest, dann, wenn du das tust, liebst du. Nicht, wenn du ein Gefühl hast. Wenn du das tust, liebst du. Gott lieben, den anderen lieben, heißt etwas tun. Das ist die Definition der Schrift der Liebe. In diesem Zusammenhang sagte Jesus, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Nicht wer sagt, das ist, worauf Johannes hinaus möchte. Nicht sagen, Gott, ich liebe dich. Du kannst sagen, dass du Gott liebst. Du kannst sagen, dass du Jesus liebst. Du kannst sagen, dass du die Gemeinde liebst. Du kannst sagen, dass du die Geschwister liebst. Sag, du kannst alles schön sagen. Aber wenn du es nicht tust, für die Katz. Das ist, was wir kennen, diesen nicht jeder, der Herr, Herr sagt. Aber der Satz geht weiter. Wer? Man sagt Herr, Herr, aber man tut es nicht. Wenn Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Meine Gebote sind, wir werden dann im ersten Johannesbrief das noch weiter sehen, an mich glauben und einander oder die Geschwister lieben. Du kannst nicht sagen Herr, Herr, aber glaubst nicht an mich. Du kannst nicht sagen Herr, Herr und liebst nicht die Geschwister. Tust es nicht. Wenn du das nicht tust, kannst du viel sagen. Und er wird am Ende sagen, ich kenne euch nicht. Und dann kommt dieses berühmte Beispiel, das ich von der Sonntagsschule an kenne. Wer hat sein Haus gebaut auf Sand, gell? Auf Felsen und auf Sand gebaut. Und wenn man fragen würde, was bedeutet auf Sand bauen und auf Felsen bauen? Was würdest du sagen? Natürlich auf Jesus, gell? Richtig auf Jesus. Aber auf Jesus bauen heißt es, das tun, was er sagt. Das heißt auf ihn bauen. Lies mit mir Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Nicht hört und sagt, danke für diese tolle Lehre. Ihr könnt zu mir kommen, ich weiß nicht, ob es tut, und ich sage, danke für die tolle Predigt. Nochmal, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, mittlerweile bin ich aus dem Alter raus, dass ich dann zufrieden bin. Wirklich. Wenn ihr es tut, dann bin ich zufrieden. Ihr könnt zu mir kommen und sagen, Willi, wieso wiederholst du dich so oft? Dann würde ich dir sagen, ich höre mich dann auf zu wiederholen, wenn ich es anfange zu tun. Solange es nicht tut, würde ich es nochmal sagen und nochmal sagen und nochmal sagen. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen. Das hat was mit dem Verstand, der hat etwas begriffen. Der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen sein, der sein Haus auf Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Jesus sagt, hören erstes, zweitens tun. Das Hören ist wichtig, es kommt in unser Herz. Wir denken darüber nach, wir prüfen es, entscheiden uns und dann handeln wir danach. Wenn wir daran glauben, liebe Geschwister, werden wir danach handeln. Wenn wir das nicht glauben, handeln wir nicht danach. Wenn ich euch sage, ich glaube mir, wenn ihr rausgeht, erschlägt euch, wird regnen. Ist nicht erschlagen, regnen. Und ihr glaubt mir, dann zieht ihr euch dementsprechend an und geht raus. Und dann regnet es und ihr werdet nicht nass. Und ihr sagt, wir glauben dem Willen nicht, dann geht ihr in Shorts raus, dann werdet ihr nass. Unser Glaube und unser Tun hängt zusammen. Oder andersrum, an dem Handeln sehen wir, ob ich das geglaubt habe, was ich gehört habe. Wenn wir glauben, wird das Auswirkungen auf unser auf unser Handeln haben. Ich schließe noch mit einem Beispiel und damit bin ich fertig. Matthäus 21. Ich schmeiße einfach ein paar raus. Nicht, dass sie nicht herrlich genug sind, aber das muss jetzt genügen. Kapitel 21, wenn ihr mit mir da ab Vers 28 lest, in diesem Zusammenhang so interessant. Schaut mal ab Vers 28. Was meint ihr aber hierzu, sagt Jesus. Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Ist das gut? Aber was ist das für ein Kind? Ich habe keine Lust, keinen Bock, will nicht. Haben wir schon abgeschrieben, so einen. Es heißt aber weiter, danach aber gereute es ihnen und er ging hin. Danach, sagt er, aber den Papa mag ich und der Arme und eigentlich will ich, ach komm, ich mach's. Kein Bock, aber ich mach's. So, macht er. Und er sprach zu ihnen, zu dem Zweiten ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Sogar Herr gesagt, nicht Vater, Herr. Wow, der aber holt aus. Ich mach es, mein Herr. Und was passiert dann? Und er ging nicht. Jetzt sagt Jesus, wer von den beiden hat den Willen meines Vaters getan? Wer? Was würdet ihr sagen? Der es gesagt hat, mein Herr, ich mach's. Oder der gesagt hat, keine Lust, aber macht es doch später aus schlechtem Gewissen, aus Reue, auf was immer. Und die Antwort ist klar. Sie sagten, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Ihr sagt die ganze Zeit, Gott und Herr, ich will lieben Gott und wir wollen ihm dienen, ist der einzige wahre Gott und. Ihr bekennt das, ihr spricht darüber, aber ihr sagt's und tut nichts. Keine Liebe, keine Tat. Die anderen, die sagen, nee, wollen wir nicht. Er redet von Sündern, von Heiden. Aber später kommen sie zur Erkenntnis und zum Verständnis und sie sagen nicht dann, Herr, Herr, ich will's doch. Sie machen es einfach. Sie tun es. Die tun den Willen meines Vaters. In dieser Art und Weise lehrt Jesus permanent. Und er sagte, woran erkennt man meine Jünger? Sie tun es. Sie sagen es nicht nur einfach. Manche sagen es nicht einmal, aber sie tun es. Sie leben entsprechend ihrem Glauben. Und dieser Glaube ist keine reine Gefühlsgeschichte. Sehr, sehr verstandesorientiert. Herzorientiert. Wenn du deinen Bruder leiden siehst, mangeln siehst und verschließt dein Herz, machst dir keine Gedanken, was man tun könnte. Machst dir keine Gedanken, wie könnte ich die Schwierigkeit zwischen uns überwinden? Wie könnte ich die Mauer einbrechen? Wie könnte ich die Feindschaft wegschaffen? Wie könnte ich eine Beziehung wieder aufbauen? Wie können wir das schaffen? Wenn du das gegenüber dem Kind Gottes nicht tust, dann kannst du viel sagen, du liebst nicht. Liebe zeigt sich eben darin in der Überwindung der Hindernisse, in der Überwindung der Sünde, in der Überwindung des Nichtmögens und allein durch das Blut Jesu Christi. Und jeder von euch hat das heute bezeugt, dass er es braucht. Wenn du es brauchst, brauchst dein Bruder denn nicht? Ich denke schon. Amen.